Auf meinen heutigen Gast, Andersmacher Niklas Heinen, bin ich aufmerksam geworden, als er vor ein paar Monaten ein Foto bei LinkedIn geteilt hat. Als ich das Foto sah, wusste ich, diesen Typen musst du kennenlernen. Niklas erzählt uns heute davon, wie er im Kopf entscheidet, Jura zu studieren, obwohl sein Herz für ganz andere Dinge schlägt. Er berichtet von einem Parallelleben im Studium. Auf der einen Seite die für ihn eher schwerfällige Juristerei und auf der anderen Seite leidenschaftliche Nebenjobs in der Gastronomie und Mode. Genau, Niklas und ich teilen nämlich den biografischen Baustein Model. Und ja, ich muss zugeben, dabei verquatschen wir uns ein bisschen. Diese Folge 148 ist der erste Teil unseres Gesprächs. Und was es mit dem Foto auf LinkedIn auf sich hat, das erzählt Niklas gleich selbst.
Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
Ich bin tatsächlich schon mit 7 auf unseren Speicher gegangen und habe irgendwelchen alten Kram zusammengesammelt. Bin mir das irgendwie aus so einem Tablett umgeschnallt und bin an jedem Nachbarhaus vorbeigegangen und habe versucht, denen das zu verkaufen. Dann entstand in meinem Kopf, nicht in meinem Herzen, aber in meinem Kopf, das Bild eines ganz erfolgreichen und tollen Anwalts und habe somit dann mich dann entschieden, auch Jura zu studieren. Das heißt, du bist dann irgendwie im Zweifel 18, 19, 20, 21, wirst irgendwo in Paris rausgeworfen, du weißt nix, hast einen Stadtplan, einen Metroplan und ein Callsheet und musst gucken, wie du 12 Termine an einem Tag absolvierst.
Niklas, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast. Sag mal, wann wurdest du eigentlich das letzte Mal im Business-Kontext auf deine Erfahrung als Model angesprochen?
Spätestens seit meinem LinkedIn-Post, wo ich eins der lustigsten Bilder gepostet habe, die da entstanden sind, nämlich im Kontext einer Fashion-Show von Tom Brown. Tom Brown ist ein richtig cooler Designer, der eigentlich sehr hochwertige Anzüge macht. Und der macht aber seine Fashion-Show halt immer eher wie so eine Theaterinszenierung mit ganz viel Pink. Und das waren so, war so ein Outfits mit so, die sahen so aus wie so Footballspieler mit gepolsterten Schultern und irgendwie Pink und Strümpfen und irgendwie Kniestrümpfen und Helm. Und die Bilder sind halt so geil gewesen. Die sind auf 9gag gewesen damals. Zum Glück war das Gesicht geschminkt, sodass man mich im Nachgang nicht erkennen konnte. Aber ich habe tatsächlich Bilder von mir gefunden später auf 9gag und auf bild.de und so weiter. Und ich habe das letztens mal auf LinkedIn in einem Post verarbeitet. Und da ist so viel, und vorher habe ich das im Business-Kontext gar nicht so öffentlich gemacht. Und da ist so viel Feedback drauf gekommen und werde seitdem auch das ein und andere Mal drauf angesprochen, ja.
Ja, das, also dein LinkedIn-Post ist großartig und das Bild zeigt eigentlich ganz gut so ganz viele Gründe, warum man die Mode hassen kann und warum man sie auch lieben kann. Ich finde, das ist alles so in einem Bild. Wir wollen heute ja dich besser kennenlernen. Wir wollen heute herausfinden, wie passt das eigentlich zusammen, der Niklas, und was hat das eigentlich mit Modeln zu tun? Und das muss natürlich auch in diesem Podcast mit Blick auf meine Vita hier ausführlich diskutiert werden. Ich würde gerne auch dieses Gespräch mit meinem obligatorischen Steckbrief beginnen.
Ja.
Dein Name?
Niklas Heinen.
Dein Alter?
30 Jahre alt.
Deine Heimat?
Münster.
Deine Geschwister?
Eine Schwester, die Kim.
Dein Vorbild?
Nein. Es gibt mehrere Menschen, die ich... Stefan Raab.
Stefan Raab, ja. Das wurde noch nie genannt. Warum? Warum Stefan Raab?
Weil Stefan Raab einer der für mich spannendsten und intelligentesten Menschen ist. Nicht, weil er im Fernsehen so eine Reichweite aufgebaut hat, sondern weil er unternehmerisch so stark, brillant und strategisch agiert und viele der Dinge, oder ich würde mal sagen 80% der Dinge, die er eigentlich macht und die eigentlich sein Wirken darstellen, von der gesamten deutschen Fernsehpublikumsmasse, die ihn kennen, gar nicht dafür kennen. Also Stefan ist in so ein brillanter Medienunternehmer, Produzent und Denker, Das ist einfach beeindruckend. Und wie der die Fernsehlandschaft prägt und Formate und weiterentwickelt, das ist für mich einfach Wahnsinn, was der, ja, wie der denkt, wie er nach vorne guckt und was der an Themen umsetzt und dass die Leute das so auch gar nicht auf dem Schirm haben, was der da macht.
Stellen wir uns mal vor, du sitzt zwar gerade in einem Camper am Plöner See, ja. Plönersee. Plönersee. Stellen wir uns vor, du sitzt ganz woanders und zwar an einer Hotelbar. Abends. Mhm. Was würdest du trinken? Was bestellst du?
Ich bestelle einen alkoholfreien Hugo oder einen alkoholfreien Ipanema. Denn A, trinke ich sehr, sehr gerne Lady Drinks. Wobei, das darf man, ne? Also das ist jetzt, darf man,
ich weiß, was du
darf
meinst.
Man so nicht sagen. Oder ich trinke gerne süße Getränke, die im despektierlich als Lady Drinks irgendwie bezeichnet werden von Männern, die halt gerne einen 0,5er Pilz oder anderes Bier trinken. Und ich trinke halt keinen Alkohol mehr.
Okay, seit wann?
Seit so jetzt 2 Jahren und hab irgendwann gemerkt, boah, ich werde einfach am Tag danach geht's mir so schlecht und wenn ich Alkohol trinke, werde ich so müde, dass ich, wenn ich Spaß haben will, das mit so viel Kaffee oder Espresso irgendwie kompensieren muss, dass das für mich nicht so nicht mehr so Sinn ergibt und hab dann irgendwann einfach aufgehört, Alkohol zu trinken und vermisst das jetzt auch nicht so. Und jedes Mal, wenn ich dann mal wieder einzeln irgendwas getrunken habe, war das irgendwie für mich nicht so gut.
Stellen wir uns vor, ich säße auch an dieser Bar, während ja. Du deinen alkoholfreien Hugo trinkst. Ich würde einen alkoholvollen Aperol Spritz trinken, okay. Daneben. Und stellen wir uns vor, wir würden ins Gespräch kommen und wir würden uns über Stefan Raab unterhalten. Und ich würde mit Sicherheit dann irgendwann dich fragen, sag mal, ey, bist ja hier ein guter Typ, trotz des Getränks. Was machst du denn so beruflich?
Dann würde ich dir sagen, dass ich Unternehmer bin. Dass ich Unternehmer bin und auf der einen Seite in meinem Unternehmen arbeite, was ich zusammen mit meiner Frau aufgebaut habe oder an meinem Unternehmen arbeite und wir im Social Commerce, also Marken aufbauen und gleichzeitig aber auch beruflich oder meine Mission ist, andere Menschen darüber, was ich jetzt unternehmerisch gelernt habe und darüber, was ich für Erfahrungen gesammelt habe und was ich für eine Sicht oder in dieser Social Media und Internet-Influencer-Welt habe, anderen Menschen mit meinem Wissen und meinen Erfahrungen zu helfen und die zu begeistern und zu inspirieren und die Leute, die vielleicht noch nicht viel davon verstehen, denen etwas mehr davon verstehen zu lassen und die Leute, die jetzt irgendwie sich in dieser Szene bewegen, Marken aufbauen, Unternehmen haben, Startups bauen, denen zu helfen, sich in diesem Feld zu bewegen und sich weiterzuentwickeln.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass uns auch viele Leute zuhören, die nicht aus dieser Szene kommen, wie du es nennst. Social Commerce, vielleicht kannst du das kurz erläutern, was steckt dahinter, was ist das?
Genau, also Social Commerce ist, das hat jetzt nichts mit sozial zu tun, also sozial im Sinne von gemeinnützig, sondern E-Commerce-Aktivitäten, die sich über Social-Media-Kanäle aufbauen oder vermarkten. Und das bedeutet, dass in den letzten 5 Jahren, als wir auch angefangen haben mit unseren Unternehmen, die aus einem Online-Blog von meiner Frau entstanden sind, sehr viele Geschäftsmodelle in dieser Social-Media-Welt entstanden sind. Das bedeutet, auf der einen Seite sind ganz viele Influencer entstanden, die, ne, früher war die Reichweite, die man an den Endkunden oder an den Mainstream haben konnte, durch Medienhäuser verteilt. Ne? Also es gab große Medienhäuser, dann wurde man ein Star, wenn man von dem entdeckt wurde oder man irgendwie als Schauspieler oder Moderator oder irgendwie in so Formate gekommen ist. Das ist in den letzten 10, 15 Jahren hat sich das komplett geändert, weil jeder durch das Wachstum oder die Entwicklung von sozialen Medien eigene Inhalte aufbauen konnte und dadurch sich eben auch eigene Zielgruppen schaffen konnte. Und in den letzten 5 Jahren, insbesondere durch das Wachstum von Instagram, haben es eben viele Menschen geschafft, durch ihre Inhalte Influencer zu werden und sich eigene Reichweiten aufzubauen. Und darum sind wieder ganz viele Geschäftsmodelle entstanden. Das bedeutet, auf der einen Seite haben Unternehmen für sich entdeckt, dass sie mit diesen Influencern Werbung machen können. Das bedeutet, was früher die Kooperation von einem Thomas Gottschalk mit Haribo war, gibt's jetzt genauso in der Influencer-Welt, dass man eben Influencer als Markenbotschafter auswählt und mit denen Kooperationen macht. Deswegen haben sich darum natürlich auch ganz viele Geschäftsmodelle entwickelt um den Influencer. Das heißt, es gibt Agenturen, die die vermarkten, Manager, die die betreuen. Und gleichzeitig haben aber ganz viele Unternehmen, also Startups, mit Influencern und in dieser Welt gearbeitet und dort ihre Reichweite aufgebaut. Ne? Also während vor 10 Jahren, dass man guckt sich immer an, wie die Marketingmaßnahmen von Unternehmen aussehen. Und vor 10 Jahren war das ganz klassisch die Fernsehwerbung. Das heißt, Unternehmen haben bei Sendeanstalten, ne, also was macht ein Fernsehsender? Der hat seine Sendefrequenzen, der hat Redaktion, der produziert Programme. Und wie monetarisiert er das? Indem er Werbung schaltet, also das Privatfernsehen. Die schalten dann Werbung, dafür zahlen Unternehmen Geld und die Menschen, die das sehen, kaufen das. Und das hat sich etwas gewandelt, sodass viele Unternehmen jetzt eben einzeln mit diesen Influencern oder denen, man nennt das mittlerweile auch Creator, die halt Inhalte schaffen, mit denen Kooperationen machen. Und da sind viele Marken entstanden, die ausschließlich über diese Reichweiten eben Wachstum aufgebaut haben. Und das bezeichnet man eben als Social Commerce. Und in dem Bereich haben wir eben unsere Marken aufgebaut und da habe ich ziemlich viel Erfahrung gesammelt und habe auch einen sehr guten Blick auf diese gesamte Szene und Landschaft und kann sowohl für reife alte Unternehmen, die halt klassische Werbewege haben und die ändern möchten, helfen, aber gleichzeitig auch für junge Unternehmen, die dort noch Fuß fassen möchten und das aufbauen möchten.
Eure Marken sind welche?
Genau, also wir haben Oder Nicht oder Doch und Joe & Judy aufgebaut. Also Oder Nicht oder Doch war damals initial ein Blog, also wirklich ein Online-Blog, eher sogar ein Online-Tagebuch von meiner Frau. Die hat die Schule abgebrochen, hat eine Ausbildung zur Fotografin gemacht. Dort habe ich sie auch kennengelernt, als ich ein Passbild brauchte für ein Praktikum. Und in diesem Blog hat sie ihren Lebensalltag als selbstständige Fotografin dann, ne? Sie hatte sich irgendwann selbstständig gemacht und als Fotografin dann geteilt und geschrieben. Und dieser Blog hieß Oder Nicht oder Doch. Also soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Ungewissheit, Unsicherheit, ein bisschen Witz und Charme. Und der hat eben sehr viel Reichweite aufgebaut. Sie hat viele Selbstporträts und Fashion-Outfit-Bilder gemacht. Und irgendwann haben wir uns dafür zu entschieden, die Reichweite mit Produkten zu monetarisieren, beziehungsweise, dass es auch Joana mehr Spaß macht, eigene Produkte zu gestalten. Und so haben wir mit Schreibwaren angefangen. Das war dann zum Kickoff eine Schreibtischunterlage mit witzigen Sprüchen und Designs drauf. Und die wurde dann sehr stark gekauft. Und dann haben wir das Produktportfolio erweitert und das eben über Social Media, insbesondere Instagram, ausgebaut. Und das war so quasi der Beginn des Geschäftsmodells. Und daraus hat sich eben jetzt unser Unternehmen entwickelt, was mittlerweile aber auch stark gewachsen ist. Wir haben jetzt auch um die knapp 50 Mitarbeiter. Und ich bin aber selber nicht mehr operativ als Geschäftsführer im Unternehmen, sondern nur noch als Gesellschafter.
Bevor wir da in die Details gehen und was das mit dem Passfoto auf sich hat, was es damit auf sich hat, dass du operativ dich zurückgezogen hast, würde mich interessieren, wie viel Social Commerce steckt denn in dem 7-jährigen Niklas?
Viel. Das ist eine echt tolle Frage. Die habe ich mir auch schon öfter im Zuge meiner Persönlichkeitsentwicklung gestellt, wie viel Commerce und wie viel Social in mir drin steckt. Und ich bin tatsächlich schon mit 7 in verschiedenster Art und Weise auf unseren Speicher gegangen und habe irgendwelchen alten Kram zusammengesammelt oder habe irgendwelche Blumen gepflückt und mir das irgendwie auf so einem Tablett umgeschnallt und bin an jedem Nachbarhaus vorbeigegangen und habe versucht, denen das zu verkaufen. Also Commerce auf jeden Fall und Social auch schon immer sehr viel. Also ich habe schon immer viel kommuniziert und auch schon immer viel Netzwerk betrieben und auch schon immer oder viel gesendet. Deswegen war Social für mich auch immer schon ein Thema.
Es klingt so ein bisschen nach ist ja so der Klassiker, ne? Wenn der Unternehmer schon mit jungen Jahren irgendwelche Sachen vertickert. ist ja so die klassische Nummer. Dann bist du ein bisschen älter geworden, hast irgendwann deine Schule abgeschlossen. Und wenn ich jetzt deinen besten Schulfreund damals gefragt hätte, Mensch, hier, der Niklas, was wird aus dem mal werden? Was hätte der mir gesagt?
Vielleicht sogar Unternehmer. Das kann gut sein. Den müssten wir mal fragen, den Max. Oder irgendwas Kreatives hätte der vielleicht auch gesagt. Denn der Max und ich, wir waren zusammen auch in unserer Band und haben da fleißig Musik gemacht. Oder vielleicht sogar Schauspieler. Eins von den Dingen wahrscheinlich.
Und wie kommt es dann, dass du Jura studierst?
Ja, das ist eins der ganz großen Themen. Also ich habe immer schon in meiner Schulzeit ganz viel, wir hatten auch eine ganz tolle Schule, ich bin in Leverkusen zur Schule gegangen, mit ganz viel Angebot, was Theater, Musical, kreative Sachen anbelangt. Also da konnte ich mich austoben und ausleben, wofür ich auch im Nachgang so unendlich dankbar bin und habe das schon immer viel gemacht, immer bei den ganzen Theater-AGen und Schulensembles mitgemacht, dann parallel unsere Band gehabt, auf irgendwelchen Stadtfesten gespielt und auch wirklich Gigs gespielt vor mehreren hunderten Leuten und auch im Studio gewesen und Musik aufgenommen und produziert und zu Hause so mein Tonstudio aufgebaut. Und dann kamen wir in dieser Abi-Phase auch aber in die Phase, wo es halt dann also Leistungskurse zu wählen gab und wir hatten damals die Möglichkeit, Rechtskunde als Leistungskurs zu wählen. Und das habe ich auch gemacht und fand das zu dem Zeitpunkt sehr spannend, weil ein Persönlichkeitsteil von mir schon auch einen Wissensdrang oder also auch so ein paar strategische und intellektuelle Anforderungen oder Bedürfnisse hat. Und das konnte ich da ganz gut befriedigen. Und das hat mir zu dem Zeitpunkt dann das Gefühl vermittelt, okay, jetzt muss ich auch und auch ein Bild entstehen lassen, was man damit werden machen könnte. Und dann entstand in meinem Kopf, nicht in meinem Herzen, aber in meinem Kopf, das Bild eines ganz erfolgreichen und tollen Anwalts, der dann vielleicht auch in einem Unternehmen arbeitet, in einer Rechtsabteilung eines Unternehmens, und habe somit dann mich dann entschieden, auch Jura zu studieren und musste dann aber im ersten Semester feststellen, dass das wirkliche Jurastudium und die Leute, die das dann wirklich im Herzen auch spüren und wollen, nicht so drauf sind wie ich. Hat mir jetzt trotzdem nicht geschadet, aber deswegen im Herzen bin ich jetzt nicht der klassische Jurist.
Das klingt für mich so ein bisschen danach, wenn du da so von dieser beruflichen Entscheidungsphase erzählst. Das klingt so ein bisschen so danach, ja, okay, das ist ja alles nett, hier Theater, toll, aber jetzt, was kann ich denn jetzt mal Richtiges machen?
Genau. Ja, das war auch mein das war auch das, was da passiert ist. Jetzt war ich zu dem Zeitpunkt irgendwie mit 17, 18, 19, glaube ich, nicht stark genug auf meine Intuition dann zu hören. Jetzt hat sich mein Leben so entwickelt, dass ich irgendwie dahin zurückgekommen bin. Aber war nicht stark genug auf mein Bauchgefühl und meine Intuition zu hören, dann vielleicht doch irgendwie Gitarre oder Schlagzeug oder irgendwie Musik zu studieren oder irgendwie eine Schauspielausbildung oder sowas zu machen, weil der Kopf dann schon natürlich irgendwie gesagt hat, vor allem in diesem, was ja dann oft passiert, dieser Vergleich von außen, was machen die anderen, was sagen irgendwie ältere Leute, was sagen, also meine Eltern haben mich nie gedrängt, die hätten alles akzeptiert oder die akzeptieren auch alles, was ich mache, aber trotzdem passiert das ja irgendwie, dieser Prozess. Und da habe ich mich dann sehr reingesteigert und dann eben für dieses Jura. Und dann bin ich auch nach Heidelberg gegangen, also auch eine Top-Uni, hatte ein ganz gutes Abi zum Glück und konnte das dann auch machen, aber hab dann schnell gemerkt, so, boah, bin ich der Typ, der jetzt hier wirklich sich für, ne, also jeder, der Jura studiert und hat oder studiert und das fertig gemacht hat, oder weiß auch, dass das dann schon sehr viel auch dogmatisch ist und man sehr viele Dinge auseinander nimmt bis ins kleinste Detail und irgendwelche sich dann auch gerade in den ersten Semestern mit irgendwelchen Literaturstreitigkeiten auseinandersetzt, wo ich dann gemerkt habe, so, boah, nee, ist das das überhaupt? Und habe mich halt, weil ich während der Schulzeit auch schon viel gearbeitet habe in so einem Restaurant, wo ich auch schon echt viel Verantwortung bekommen hatte, habe mir dann auch ganz schnell in Heidelberg ein Restaurant gesucht, beziehungsweise ein Hotel mit einem tollen Restaurant und habe mich dann irgendwie eher da rein geflüchtet und habe halt ganz viel gearbeitet und viele Veranstaltungen gemacht und konnte da irgendwie sehr viel lernen, was mich dann die Zeit irgendwie, das war auch ein Stück weit großes Studium oder Schule von mir, dann da so viel machen zu dürfen. Und bin dann halt irgendwie nur, also auch zu ganz vielen Vorlesungen nicht gegangen und habe halt jede Klausur dann irgendwie so gerade bestanden. Und das war dann eben so meine Beziehung zum Jurastudium. Das wurde auch nie, es hat sich dann auch nie so entwickelt, dass ich gesagt habe, boah, ich liebe es und es ist total toll. Und während andere dann die Bücher verschlungen haben und sich wirklich um irgendwelche Meinungsstreits, wie jetzt irgendwas auszulegen ist, da wirklich drin tief aufgegangen sind.
Also lernst du lieber am Leben als aus Büchern?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin schon sehr, sehr, sehr pragmatisch und tatkräftig. Also ich lerne aus Erfahrung und mache auch viel selber und komme auch automatisch. Bin jemand, der sofort irgendwie in Umsetzungen kommt und das gerne macht und darin aufgeht. Das ist auch wichtig für mich. Aber das weiß man, ne? Also mit 17, 18, 19, 20. Mhm. Da war ich, das war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz so klar.
Wie lange hast du es denn durchgezogen, das Jurastudium?
Ich habe das erste Staatsexamen gemacht.
Also ich habe Staatsexamen, wie viele Jahre sind das?
Ja, das hat so knapp 5 Jahre gedauert.
Okay.
Und das ist ja dann ein vollwertiges Diplom.
Ja.
Und dann kann man sich aber Jura entscheiden, ob man dann noch in weiter das zweite Staatsexamen macht und dann diese ganzen Stationen durchläuft. Das Schöne beim Jurastudium ist, dass man eben keine Punkte sammelt, wie irgendwie bei einem Bachelorstudium.
Ja, stimmt.
Und man deswegen mit relativ wenig Aufwand die ganzen Scheine irgendwie einsammeln kann. Aber am Ende im Staatsexamen musst du es halt können.
Ja, ja.
Und das heißt, ich bin so ein bisschen, hatte mir mein Parallelleben aufgebaut. Das bedeutet, ich habe auf der einen Seite bin nie richtig zu den Vorlesungen gegangen, habe meine Scheine immer irgendwie gemacht, die Seminararbeiten. Dann habe ich mich dann 3 Wochen Turbo eingeschlossen, die geschrieben und meine Klausuren dann irgendwie immer so mit 4, 5 Punkten bestanden und habe parallel halt gearbeitet ohne Ende. Vor allem dann in der Gastronomie in Heidelberg in einem sehr hochwertigen Art-Hotel, in einem Hotel, was 4 Sterne hatte und ein Restaurant, was auch 14 oder 15 Gourmillot-Punkte hatte, also wirklich schon mit einer Weinkarte mit 800 Positionen, gutem Essen, guten Menüs, wirklich Banketts, die man irgendwie mit planen konnte, mit irgendwie 6, 7 Gangmenüs, wo ich auch super viel gelernt habe, ne? Und dann bin ich in Heidelberg noch ins Restaurant Schwarz gekommen, ist vom Manfred Schwarz, der hatte zu dem damaligen Zeitpunkt 2 Michelin-Sterne, wo ich dann auch einfach hingegangen bin und gesagt, boah, ich möchte was lernen. Und dann hat er gesagt, ja, okay, dann stell dich hier erstmal 4 Wochen in die Küche. Dann habe ich das auch gemacht in den Semesterferien und dann aber auch ganz viel so Bankettveranstaltungen gemacht. Und das fand ich toll, da habe ich so viel gelernt und eben auch Geld verdient. Habe auch Verantwortung mir erarbeitet und konnte was machen und das hat mich beflügelt. Und habe gleichzeitig mich dann irgendwie durch diese Klausuren oder diese Scheine dann irgendwie so gemacht und bin dann nach Münster gewechselt und habe da dann aber auch ganz früh angefangen, weil es da keine Gastronomie mehr so richtig für mich gab, wo ich mich weiterentwickeln konnte, habe mir einen Gewerbeschein angemeldet und habe dann für Unity Media, das ist so eine Internet-Unternehmen, die haben jetzt mit Vodafone fusioniert, so ein Vertriebsgebiet bekommen und habe dann mit so einem Stand in einem Saturnmarkt habe ich da Internetverträge verkauft. Erst in Hamm, ne? Also und Hamm ist echt
Pflaster. Eine
spezielle Stadt, ja, genau. Hamm da im Saturn, da ist was los. Und habe dann Internetverträge verkauft und hatte dann in Münster 2 Point of Sales, eben es gibt 2 in Münster, 2 Saturn Filialen und hatte die beiden dann so. Und habe dann aber auch relativ schnell mir überlegt, okay, wie kann man denn jetzt, es gibt ein Semester in Münster, Semesterbeginn, dann kommen immer neue Leute in die Stadt, das heißt, die brauchen alle Internetverträge, dann habe ich überlegt, wie kann man an die rankommen, habe mir so irgendwie die ganzen Internetanbieter provisionieren ja die Verträge in den Märkten abgeschlossen haben, das heißt, der Markt kriegt dann einen Kickback und dann habe ich mit dem Markt, mit dem Geschäftsführer von dem Saturn-Markt abgesprochen, dass ich die Hälfte davon bekomme, um da Warengutscheine draus machen zu können und dann habe ich so für diese Ersti-Tüten so Flyer gedruckt, dass die ganzen Studenten dann eben Gutscheine bekommen haben für den Saturn beim Abschluss eines Unity Media Vertrages und dann hatte ich eben am Semesterbeginn halt immer ordentlich Traffic da, ne? Und hab dann halt diese Sachen gemacht, während gleichzeitig irgendwie man dann irgendwie so andere Leute in den Vorlesungen saßen. Und das ist mir dann schwerer und schwerer gefallen und bin dann ja eben, wo ja auch unsere Gemeinsamkeit besteht, habe dann noch dieses Modejahr eingeschoben, wo ich die Möglichkeit hatte, ich hatte eine Blinddarmentzündung und habe ganz viel Gewicht verloren und wog irgendwie so 69, 70 Kilo, ne? Und ich bin irgendwie 1,88 groß, das heißt, es ist schon echt mager. Ja. Und bin dann an die Eva Gödel gekommen, die macht Tomorrow is Another Day, das ist eine Kölner Modelagentur, die machen aber jetzt nicht so klassische Mainstream-Commercial-Werbung, also da wird man kein Model finden, was irgendwie eine Taco-Kampagne oder irgendwie so eine
keine kommerziellen
Sachen, sondern eben nur High Fashion, wo du halt so eine magere Statur brauchst. Und dann hat sie gesagt, ja, Niklas, komm doch nächste Woche mal mit, wir fahren zu den Precastings auf die Fashion Week nach Paris. Und ich so, hör. Und das war der Zeitpunkt, wo auch das Repetitorium fürs Jurastudium begonnen hatte. Denn beim Jurastudium ist es ja so, dass du nicht, wie ich gesagt hatte, über Scheine deine Noten sammelst, sondern am Ende beim Start, also bei einem Gericht dann irgendwie staatlich die Prüfung ablegst. Und du kannst dich entweder bei der Uni in einem Repetitorium darauf vorbereiten oder eben in einem sogenannten privaten Repetitorium. Und das ist dann nochmal so eine kleine Gruppe, ein kleiner Kurs. Da zahlst du dann auch, ich weiß nicht, echt ein paar hundert Euro im Monat, wo du in so einer kleinen Lerngruppe sitzt und die dich wirklich nochmal ein Jahr lang auf dieses Staatsexamen vorbereiten mit, das muss man sich vorstellen, 2 Probeklausuren pro Woche, a 6 Stunden. Das heißt, Boah. Wenn man richtig Jurastudium macht und dann auch richtig Staatsexamen schreiben möchte, musst du diese Gutachten schreiben und dann sitzt du da immer mittwochs von 9 bis 13 Uhr und samstags auch von 9 bis 13 Uhr, gehst in irgendeinen Hörsaal und schreibst diese Probeklausuren. Das habe ich halt nie gemacht. Und dann fing auch noch dieses Repetitorium an, dann diese Modelchance. Und dann habe ich, als ich das auch ergeben hatte, habe ich auch gesagt, ne, dann mache ich jetzt hier Pause und gehe aus diesem Rap-Kurs raus und guck mal, was mich da erwartet und bin dann eben in diese Modewelt auch reingesogen worden, was eine wahnsinnig spannende Erfahrung für mich und mein Leben und auch meine Persönlichkeitsentwicklung war.
Jetzt ist es ja so, dass also ich bin ja ein großer Verfechter davon, dass ich immer behaupte, ich habe in meinen 14 Jahren Mode sehr viel fürs Leben gelernt, was im Curriculum meiner Alma Mater bis heute fehlt. Das ist so mein
guter Spruch.
Das ist mein Spruch, ne?
Ja,
ich bin tatsächlich von Herzen davon überzeugt, weil ich habe halt so viel Schönes und so viel Scheiß in dieser Zeit erlebt und das auch schon mit so Ende Teenagerzeit, was ja einen unheimlich prägt. Gibt's denn etwas, jetzt hast du, glaube ich, 1,5 Jahre warst du aktiv in der Branche, gibt's denn etwas, wo du sagst, das habe ich explizit in dieser Zeit, in dieser Branche für mich mitgenommen oder gelernt?
Auf jeden Fall. Ich sehe das ähnlich wie du. Ich hatte da wirklich eine 1,5 intensive Jahre, insbesondere so die ersten 10 Monate. 2 ganz grundlegende Dinge, die ich da mitgenommen habe. Es ist einmal ein menschliches Thema und meine Haltung und Sichtweise auf bestimmte Dinge gewesen. Und das andere war wirklich das Erlernen von bestimmten, also Eigenständigkeit und einer bestimmten Art und Weise zu arbeiten und zu denken. So, das erste, dieses Eigenständigkeit, Arbeiten und Denken, wenn man, da muss man vielleicht einmal den Kontext nochmal erklären, wie funktioniert gerade in diesem High-Fashion-Bereich so eine Fashion Week. Das hört sich immer so glamourös an, ist es aber nicht. Ne? Also man muss sich vorstellen, man kommt dahin, und es laufen ganz viele Jungs darum, die sind alle 16 bis Anfang 20. Warum ist das so? Die Moden schauen, sind für die Designer dazu da, einmal oder zweimal im Jahr zu den Release-Zyklen Herbst, Winter und Frühling, Sommer die neuen Kollektionen zu inszenieren. Und das ist auch ganz wichtig, das ist eine Inszenierung. Das bedeutet, da sitzen dann Blogger, Influencer, Redakteure von hochwertigen Modemagazinen und auf der anderen Seite natürlich die Einkäufer von großen großen Vertriebswegen, die für die Modehändler relevant sind. Und diese Inszenierung ist halt, das kann man sich auch so ein bisschen vorstellen, das ist einfach wirklich eine riesige Show, also es ist einfach eine Show. Und die also gerade in Paris und Mailand wird die Mode, die für diese Inszenierung relevant ist, sehr eng geschnitten. Das bedeutet, die Jungs, die diese Mode, denen diese Mode automatisch gut passt, sind halt sehr jung meistens, weil die einfach eine sehr jugendliche Statur haben und auch im Stoffwechsel meistens so sind, dass halt irgendwie ein 16-, 17-, 18-Jähriger, die Jungs fressen da alle wie Scheunendrescher, sind halt aber trotzdem alle super dünn. Und an denen fällt eben so eine Klamotte sehr gut, so dass es eben auf dem Laufsteg eine ästhetische Wirkung entfaltet. Die Klamotten in dem Schnitt, wie sie dort getragen werden, werden dann am Ende nicht verkauft. Verkauft werden dann natürlich die Standardgrößen oder bestimmte Größen im Laden, ne? Oder in dem jeweiligen Vertriebsweg der Modefirma. So. Und wenn man sich jetzt, dann muss man sich vorstellen, das ist so ein bisschen Klassenfahrtsfeeling. Dafür sind ganz viele Jungs gerade unterwegs. Man kann das auch immer sofort sehen, wenn man dann irgendwelche Pulks sieht. Und diese Fashion Weeks sind halt sehr gedrungen vom Timing. Das bedeutet, man wird zu Castings eingeladen, wird da ganz kurz reingeschickt, wird angeguckt und wenn der Designer und der Casting Director eben, die haben ein konkretes Bild von sich, eine Vorstellung, wie das aussehen soll, sagen, ja, das ist gut, du passt, dann wird man wieder eingeladen. Und das passiert in wenigen Tagen. Das bedeutet, in wenigen Tagen hat man ganz, ganz viele Termine zu absolvieren, also ganz viele Castings, zu denen man muss und gegebenenfalls dann noch proben und dann zu einem späteren Zeitpunkt auch gegebenenfalls schauen und also die schauen, wo man dann für gebucht wird. Und um das zu bewerkstelligen, also es ist ein bisschen man wird auch nicht begleitet, ne? Also du musst dann eigenständig das machen. Das heißt, du bekommst einen Stadtplan, bekommst ein sogenanntes Callsheet von der Agentur, wo deine Termine drauf sind. Und dann ab dafür. Das heißt, du bist dann irgendwie im Zweifel 18, 19, 20, 21, wirst irgendwo in Paris rausgeworfen, du weißt nix, hast einen Stadtplan, einen Metroplan und ein Callsheet und musst gucken, wie du 12 Termine an einem Tag absolvierst. Ne? Und das war für mich schon eine gute Schule, weil ich das Glück hatte, dann eben auch viele Schauen machen zu dürfen und viele Termine zu haben. Und das war schon vom Zeitmanagement, von der Strukturierung, musste man sehr schnell gucken, wo kommt man wie schnell hin, auch mit einem hohen Druck und auch mit einem gewissen Stresslevel verbunden. Punkt 1 und Punkt 2, da ich einer der Älteren in der Agentur war, die auch irgendwie ein bisschen mehr, in Anführungszeichen, mehr Lebenserfahrung hatten als die anderen, die vielleicht 17, 18 waren, habe ich natürlich dann auch so ein bisschen für ein paar andere die Führung mit übernommen und die dann mitgenommen, ne? Weil ich das ziemlich schnell raus hatte, wie man wohin kommt und wo mit welcher Metrolinie man irgendwo hinfahren muss und wer wo ist und wie man das verbinden kann. Und das war schon echt ein sehr unglamouröses und sehr operatives Arbeiten, was mir persönlich so sehr, sehr viel gebracht hat. So, das ist das eine. Das andere ist dieses menschliche Thema. Wenn man ich zu dem Zeitpunkt in meinem Leben war, würde ich sagen, dadurch, dass ich habe immer viele Dinge geschafft. Alles, was ich mir vorgenommen habe, habe ich erreicht. Ich sah oder hatte die Wahrnehmung, dass ich auch gut aussehe. Habe Musik gemacht, in der Band gespielt, habe irgendwie gearbeitet immer und dachte halt einfach, ich bin ein geiler Typ. Und dachte halt, habe das teilweise auch ausgestrahlt, auch anderen Menschen gegenüber. Und was ich dabei gelernt habe, ist, dass aufgrund des Aussehens, weil ich auf einmal mit hunderten Leuten war, die sahen genauso aus. Die sehen alle aus so da, die Jungs. Die haben alle ähnliche Gesichtszüge, die sind alle mager, die sehen in der Klamotte alle so aus. Das hat mir auf einmal eine komplette Neutralität gegeben und ich habe mich anders mit den Leuten beschäftigt und habe auch schnell feststellen müssen, dass die Leute, die ich dachte, die richtig cool sind, weil sie vielleicht noch cooler aussehen oder noch mehr gebucht werden, noch mehr schauen sind, vielleicht gar nicht die cooleren Menschen sind, sondern dass ich auf einmal mich viel besser mit Leuten verstehe, vielleicht jemanden, der dann auch einfach nur in Anführungszeichen der Stylist ist oder einer, der dir die Haare macht oder einer, der dich schminkt und vielleicht sogar einer ist, bei dem du auf den ersten Blick gar nicht sagen kannst, Moment, ist das jetzt ein Mann? Oder ist das eine Frau? oder ist das eine Frau, die ein Mann sein will oder wie auch immer, ist auch total egal, weil am Ende hast du am Ende des Tages gedacht, boah, mit dem habe ich mich jetzt heute echt eine halbe Stunde richtig nett unterhalten und das war echt ein toller Typ und ein toller Mensch. Und das hat mich befreit, würde ich sagen, und sehr geerdet. Und war deswegen auch eine wichtige Erfahrung für mich, weil um Aussehen und äußere Erscheinung hat sich so enorm abgebaut. Je mehr Zeit ich dort verbracht habe, wenn du das auf einem Graphen darstellen würdest, würdest du auf dem anderen Graphen genau mit den umgekehrten Vorzeichen quasi meine Wichtigkeit von Aussehen irgendwie sehen. Und insofern waren das schon, bin ich sehr dankbar für diese Erfahrung. Und das Dritte ist vielleicht auch ganz wichtig, eine Entmystifizierung von speziellen Szenen. Ne, also ich habe gedacht, von außen, boah, diese Fashion-Welt, das ist so glamourös und so toll. Aber ab dem Zeitpunkt, wo du erstmal da reinkommst und reinguckst, merkst du, ey, das ist auch nur eine Szene. Hier kochen alle Leute mit Wasser. Die arbeiten alle 9-to-5-Job. Die wollen vielleicht alle auch was ganz anderes Sachen machen und sagen, am Ende des Tages haben viele gesagt, it's just fashion, ne? So nach dem Motto, so, jetzt chillt doch mal hier alle. Und das ist in vielen Szenen so, die von außen oder in allen eigentlich, was von außen glamourös und erstrebenswert wirkt, ist, wenn man da mal reinguckt, am Ende des Tages auch ein ganz normaler Ablauf, ein ganz normales Leben und Dinge, die man dann gar nicht so überdramatisieren muss oder darf.
Vielen Dank für diese ausführliche Reflexion. Also das ist, es resoniert alles sehr stark mit mir. Ich kann natürlich da sehr viele Situationen sehr gut nachvollziehen und
ja, und du hast das ja noch in einem ganz anderen Modus betrieben als ich, ne? Also du hast ja vielmehr dann auch wirklich professionell auch schauen und gemacht. Und ich weiß auch noch, eine Situation noch, da habe ich nachts von irgendeiner Party, bin ich im Krankenhaus aufgewacht. Und ich weiß auch nicht mehr warum, ich kann mich nicht dran erinnern. Das waren auf jeden Fall irgendwas mit K.O.-Tropfen. Und hatte auch eine Platzwunde am Kopf und war aber am nächsten Tag für eine Show gebucht und bin dann auch zu der Calltime hin, aber hatte halt oben am Kopf so eine Platzwunde und so eine Beule. Und dann haben die mich sehr entsetzt angeguckt und ich dachte, oh ja, oh my God, Niklas, what happened to your face? Und so, ne, so, und dann dachte ich, ja, denen geht's, die interessieren sich jetzt dafür, was mit mir passiert. Und dann sagt der eine what are you going to do with the look? Okay, let's put on a hat. Ja, und dann haben die mir einfach einen Hut aufgesetzt. Und dann war halt so das Problem der Verletzung halt eher so, scheiße, was machen wir denn jetzt mit dem Outfit, was wir für den eingeplant haben?
So, und deswegen ist es eigentlich auch egal, ob man 14 Jahre oder 1,5 Jahre in der Branche ist, weil das, was da ja stattfindet, das ist ja ganz, das sind so gewisse Grundmechanismen, die man sehr schnell erfährt. Also ich erspare jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern meine sehr ähnliche Geschichte aus Peking, die da ganz gut reinpasst und Stichwort Beule am Kopf und so. Aber dieses Gefühl, du hast es als Stresslevel eben bezeichnet, dieses Gefühl da, dich komplett selbst zu organisieren, dich erstmal selbst zu führen, dich zu organisieren, das macht wahrscheinlich jetzt sehr viel Sinn, weil ich bin da extrem talentiert drin, Logistik zu planen.
Mhm. Genau.
So, ich glaube, dass das sehr stark dadurch kommt, ja, weil ich das strategische Logistik machen musste. Genau. Mir macht das sogar Spaß. Und gleichzeitig mit so emotionalen Herausforderungen umzugehen, wie ich erinnere mich noch genau, wie mein Prada-Casting in Mailand verlief. Habe ich, glaube ich, in irgendeinem Interview auch schon mal erzählt. Und ich wusste, ich bin kein Prada-Gesicht. Mhm. Wurde trotzdem dahin geschickt und wirst dann halt nach, was weiß ich, wie viel Wartezeit aufgerufen, gehst nach vorne. Und da gab es früher noch die Bücher, keine iPads.
Ja.
Die Bücher und dann guckte sich der Casting Director so das Buch an, guckte gar nicht ins Buch, guckte so und unterhielt sich mit seinem Kollegen, ja. Und dann, ciao, grazie, ciao, ja. Bello. Ey, du Arsch, du hast es dir noch nicht mal angeguckt und das heißt, dass ich will das jetzt auch nicht größer machen, als es ist, aber das ist ja, das macht ja was mit dir.
Ja,
ja, mit 18, 19, 20 macht das was mit dir und du musst sofort dich wieder, nächster Termin. So, und akzeptieren und dies mit Niederlagen umgehen, das ist etwas, was ich da ganz stark gelernt habe. Also dieses, okay, ist jetzt scheiße, weitermachen.
Ja.
Das ist,
ja, am Ende geht es halt nicht um einen, um den Mensch und um die Persönlichkeit an sich, sondern einfach nur das Äußere. Und genau. Das irgendwie von sich aber loszulösen und zu abstrahieren und dieses Verständnis dafür erstmal zu entwickeln, kann man ja auch nicht, ne? Also wir haben dann irgendwann auch, ich selber auch mit meiner Frau, wir haben auch Agenturgeschäft gemacht, Medien produziert, Castings gemacht, wo wir dann irgendwelche Models als Schauspieler für irgendwas brauchen. Da hat man natürlich eine Idee von einem Spot oder was man transportieren möchte und sucht sich dann die Leute, die äußerlich da reinpassen. Aber mit irgendwie Anfang, mit 18, 19, 20 verbindet man halt die Zurückweisung oder die Ablehnung natürlich irgendwie mit sich und denkt sich selber, boah, coole Brand, boah, da wäre ich auch gerne. Oh, klappt jetzt nicht. Ja, weil der Casting Director oder der Designer halt einen ganz spezifischen Look und eine CI für seine Show hat und dann passt man halt vielleicht nicht da rein. Das finde ich ganz, also ja, ähnlich kann ich total verstehen, diese Erfahrung, ja.
Ja, also das ist, und das setzt halt voraus, dass ich mich selbst kennenlerne.
Ja.
Und das ist ja, da, ich meine, das ist so die, ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich da systematisch Persönlichkeitsentwicklung betrieben habe, aber es wurde, also das Leben hat das halt organisiert. Ja. Also ja. Indem, dass du halt mit solchen Situationen konfrontiert wirst. Was war denn so, gab's so einen besonders schönen Moment, an den du dich gerne erinnerst, wo du sagst, das war etwas, das, davon werde ich meinen Enkelkindern noch erzählen?
Ich weiß jetzt nicht, ob ich meinen Enkelkindern davon erzählen werde, aber ich bin halt, die erste Show, die ich überhaupt gelaufen bin, war Jill Sander in Mailand, und das ist schon eine große, es gibt immer so, wenn er in den, so immer so ein paar Shows, die so einen Benchmark setzen vom Casting, gerade für neue Gesichter, und wenn du es irgendwie schaffst, eben Prada oder Jill Sander zu laufen, dann bist du auf jeden Fall bei jedem Casting-Direktor, der auch das Ding, das Casting für andere schauen macht, sofort irgendwie auf einer Liste und wirst meistens zu den anderen Sachen eingeladen. Und Ruff Simmons, der eine eigene Brand auch hat und danach auch Kreativdirektor bei Dior war zu dem Zeitpunkt bei Jill Sander. Und hat mich dann eben, also der Chefdesigner, also ein ganz cooler Typ aus Belgien kommt der, und hat mich auch gecastet für die Show, und das war halt wirklich so eine Show, das war auch dieses groß produziert, Riesending, wo das Konzept war halt, alles war dunkel und es war eine erleuchtete Graffiti-Betonwand, wo ein so eine kleine Tür war. So, und sein Konzept war irgendwie, jeder Look geht neu auf die Bühne, und diese Tür war halt eben so das Element für die Show. Und dann stehen halt im Backstage-Bereich, das war meine erste Show, und dann stehen im Backstage-Bereich die Jungs, alle in diesen geilen schwarzen Anzügen, und Maida, das ist so eine Casting-Direktorin, so eine ganz, ganz flippige, die ist halt so eine Afroamerikanerin mit Rasterlocken, und die steht dann da immer am Ende des Tages und pusht die Leute an, und diese Tür ging halt schwer auf, und dann wichtig war halt, dass ein paar Jungs haben das so Luschi-mäßig gemacht, und dann ging diese Tür so ein bisschen auf und die ging nicht richtig zu, so, und aber Ruff wollte halt, dass die Tür energisch aufgeht, so, und ich, erste Show überhaupt, so krasse Musik, ne, ihr müsst euch das vorstellen, so, die Musik pumpt dann da, und da draußen sitzen, weiß ich nicht, paar hundert Leute, Scheinwerfer dann auf dich, Fotografen ohne Ende, und dann Maida hatte ich in den Ohren so, open the door oder push the door, und dann hab ich diese Tür aufgemacht mit einer Kraft, dass die halt aus den Angeln flog und dann auch nicht mehr wieder zuging. Das heißt, ich hab dem halt quasi sein Showkonzept, und ich war halt vielleicht irgendwie dritter oder vierter Look, und dann hörte man ihn nur irgendwie, er sah das dann auf irgendeiner Kamera so, als ich wieder reinkam und dann mit so einem belgisch-französischen Englisch-Akzent, je dors, und dann war ich irgendwann wieder bei ihm auf einem Casting irgendwie danach in der Saison, und dann sagt er, ah, Niklas, the one who ruins the door. Und das war halt schon witzig. Oder auch eine lustige Story, als ich in New York bin, ich auch eine Riesenshow Tommy Hilfiger gelaufen. Es ist auch ein monströses Ding, ne? Also da gehen Millionen rein, ne? Also das ist Wahnsinn. Und Karl Templer heißt er, das ist auch so ein ganz bekannter Stylist, der halt so für ganz viele schauen dann so sein, quasi die Look stylt und so, und der steht dann da auch vor, und dann hatten wir den Probelauf, und das hat ihm halt nicht gefallen, wie ich gelaufen bin, so, weil das irgendwie nicht dynamisch genug war, ne? Und dann dann kurz, dann hat er auch schon gesagt, boah, ja, vielleicht müssen wir den rausnehmen oder so für den Reading-Walk, ne? Und ich schon so, scheiße, hat mir total in die Hose geschissen. Und dann ging's aber dann zur Show und dann guckt er mich nur, bevor ich dran war, und dann guckt er mich so an und sagt so, you better walk good for me. Und das, bevor ich raus musste. So, und das war halt so richtig klischee-mäßig und dann bin ich halt da rausgegangen. Na, das waren schon zwei lustige Storys, ja.
Ah, ey, also für alle, die uns zuhören und sich denken, was ist das eigentlich, was sind das für komische Geschichten? Das ist halt, ja, das ist halt unsere Gemeinsamkeit. Ich finde das großartig. Also das ist so, ich denke da ehrlich gesagt gerne zurück. Also an diese Stories, das, was für dich Jill Sander war, war für mich Deutsch und Gabbana in Mailand. Deswegen, für Jill Sander, das war bei mir so wie Prada, da musste ich eigentlich gar nicht hingehen. Wurde ich direkt wieder gebeten, das Casting zu verlassen. Herrlich, herrlich. Also was da alles passiert ist, das ist wunderbar. Inwiefern hast du, das ist ja häufig auch ein Thema, was mich sehr viele Jahre und bis heute beschäftigt, dieses Thema Vorurteile. Jetzt weiß ich nicht, inwiefern das dann bei dir eine Fußspur hinterlassen hat in deiner Biografie. Bei mir war es so, dass ich ja durch die Zeit, die ich das gemacht habe, in Bewerbungsgesprächen, in meinen ersten Praktika damit direkt konfrontiert wurde, mit meiner nebenberuflichen Tätigkeit in der Modebranche. Und ich halt häufig auch erlebt habe, dass du sehr schnell in eine sehr tiefe Schublade gesteckt wirst, die nicht nur tief ist, sondern auch sehr dunkel, aus der man so schnell auch nicht wieder rauskommt. So nach dem Motto, ja, Models sind dumm.
Ja.
Bist du damit in Berührung gekommen? Wie ist da deine Erfahrung?
Nicht so sehr. Im Studium dann natürlich, als ich dann zurückkam und dann wieder irgendwie dann musst du dir vorstellen, ich kam dann zurück aus dieser Welt und musste dann nochmal quasi zweites Mal Repetitorium wieder anfangen. Boah, ja. Das war schon eine intensive Phase. Und aus dem Studium, im Studiumumfeld natürlich dann, ja, der Niklas, das Model, so, hahaha, ne, weil man dann eben auch diese Vorurteile oder Assoziationen hat, die vielleicht auch gar nicht stimmen, weil viele Leute nicht wissen, was da genau passiert. Im beruflichen Kontext nicht, weil ich da ja sehr schnell dann mit meiner Frau Joana gemeinsam selbstständig Dinge gemacht habe und ich eher sehr viel von dem, was ich gelernt hatte, anwenden konnte. Das bedeutet, ich habe auf Shootings gelernt, wie funktioniert eine Medienproduktion. Ich habe über Eva, die auch viel dann auch als Produktionsfirma nebenbei, also die hat auch noch eine Produktionsfirma, wo die auch Shootings mitgemacht haben, beispielsweise bei Steffen Schraut, ist ein deutscher Designer, als Produktionsassistent arbeiten durfte. Ich habe halt mitbekommen, wie funktionieren die Abläufe, wie plant man sowas, wer ist am Set, was ist, ne, wie funktioniert das? Oder auch Bewegtbildproduktion, weil ich das auch mehrfach machen durfte. Das konnte ich dann eher total nutzen beim selbstständigen Arbeiten. Und das hat mir dann sehr geholfen und war dann auch eher im selbstständigen Arbeiten, wenn, habe ich das dann auch oft dann nicht mehr erzählt. Und wenn es irgendwie dahin gekommen ist, war das dann eher eine spannende Geschichte. Aber es war dann eben zum Glück nicht so, dass ich dieses Vorurteil irgendwie gespürt habe, aber mir war total klar, dass es diese Situation hätte geben können, wenn ich mich in einen anderen Berufsweg oder sowas begeben hätte. Auf jeden Fall.
Ja, also ich könnte mich stundenlang mit dir über die Erfahrungen aus der Mode unterhalten. Ja. Und das ist jetzt definitiv auch schon länger geworden als gedacht, dieser Part. Gegebenenfalls mache ich aus unserem Gespräch einfach zwei Teile. Jetzt stellen wir ja fest, okay, Mode und Fotos im weitesten Sinne spielen ja oder haben eine sehr prägende Rolle in deinem Leben gespielt. Und du hast ja es eben auch schon erwähnt, Fotos in einem anderen Sinne haben ja auch eine sehr tiefe Fußspur hinterlassen in deiner Biografie. Was hat es denn mit diesem Passfoto auf sich?